was mir wichtig ist bei allen Arten von Kunst, glaube ich, dass da ein Raum dafür da ist, für Themen, die in unserem Alltagsleben keinen Platz haben, weil sie zu dunkel sind, weil sie damit zu tun haben, dass man jetzt einmal zum Beispiel an einem Tag nicht so leistungsstark ist. Eigentlich wäre es viel besser, man könnte solche Dinge gemeinsam spüren und gemeinsam verarbeiten und es gäbe Platz da draußen dafür. Und ich habe so das Gefühl, dass Musik kann so ein Raum sein, der dann eben auch Menschen miteinander verbindet, die selber solche Themen durchmachen und dann so ein bisschen ein Zuhause finden für eine Zeit.
Brauchst du das auch, diese Ruhe, um in Ruhe nachdenken zu können?
Ich denke auf jeden Fall, dass Ruhe wichtig ist, auch beim Musikproduzieren für mich, weil ich erstmal dieses Nichts brauche, glaube ich, aus dem dann etwas entstehen kann. Ja. Und zu viel Eindrücke, zu viel Lärm, zu viel Geräusche, teilweise auch andere Musik, lenken mich in solchen Prozessen auf jeden Fall ab.
Haust du dich dann aber auch so ins Getümmel dann wieder absichtlich, um dann wieder zurück in die Ruhe zu kommen? Machst du das auch?
Immer weniger, wobei das auch ein wichtiger Teil ist vom Musikerinnensein, das Connecten und mit anderen Leuten Dinge gemeinsam machen und auch teilzunehmen, so wie in der Nacht und Musik leben. Früher habe ich das sehr viel gemacht, mittlerweile immer weniger. Und ich brauche, glaube ich, mehr Phasen, wo ich so ein bisschen runterkomme von dem Ganzen. Und deswegen versuche ich mir das gut einzuteilen mit meinen Energien.
Du hast es gerade gesagt, das hat so geklungen, als bräuchtest du wie so ein leeres Blatt Papier, um kreativ sein zu können. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich denke schon, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal brauche ich diese Leere und Ruhe. Bei dem Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich viel gelesen und das, was ich gelesen habe, verarbeitet, wobei das auch viel Ruhe und Konzentration braucht. Und manchmal sind es aber schon auch Begegnungen mit Menschen, die einen dazu inspirieren, jetzt zum Beispiel einen Song zu schreiben, weil das irgendwie so einer der emotionalsten Dinge ist, die man so erleben kann. Also deswegen zu lang allein sein oder sich zu lang zurückziehen, ist auf jeden Fall nicht gut für künstlerische Prozesse, genau.
Aber das Songschreiben ist so eine emotionale Tätigkeit für dich?
Auf jeden Fall.
Ja.
Es steht immer irgendwie ein Gefühl am Anfang, dem man in irgendeiner Form Ausdruck verleihen möchte. Und dann versuche ich dieses Gefühl in Worte und in Musik zu übersetzen.
Mhm. Das heißt, das kann auch nicht irgendwie was Banales manchmal sein, vielleicht, weil du einfach Lust hast, jetzt was zu schreiben, sondern es muss dich schon irgendwie richtig berühren oder irgendwie emotionalisieren oder so.
Manchmal löst auch was Banales Gefühle in mir aus. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Aber es muss mir irgendwie so trotzdem ein bisschen auf der Seele brennen. Ich lerne das jetzt gerade erst wieder so, also weil ich jetzt gerade mit so vielen schweren Themen mich beschäftigt habe. Einfach auch mal über was Leichtes zu schreiben. Ich schreibe gerade an einem Song, wo es nur ums Tanzen geht und sonst nichts. Und ich habe mir vorgenommen, es soll um sonst nichts gehen. Fällt mir schwer, aber es geht auch.
Aber ist das für dein aktuelles Projekt oder für was anderes?
Das wird sich noch rausstellen, das weiß ich zu dem Zeitpunkt oft noch gar nicht so genau. Vielleicht fürs übernächste Mai-Album.
Okay. Mhm. Weil das aktuelle ist ja jetzt gerade erst erschienen und ich glaube, genau, es ist gerade mal einen Monat alt, oder? Mhm.
Aber ich habe schon wieder das nächste fertig geschrieben.
Wirklich? Mhm. Also ein ganzes Album?
Ja, ich habe letztes Jahr das Glück gehabt, ein Kompositionsstipendium zu bekommen von der Stadt Wien. Das heißt, das war meine Hauptaufgabe, Stücke zu schreiben. Und langsam hat sich so auskristallisiert, dass es wohl auch ein Maya-Album werden wird im Endeffekt. Und an dem, also das ist fertig geschrieben und ich bin gerade dabei, das zu produzieren.
Das heißt, die Lieder, die man jetzt auf What If, auf deinem aktuellen Album hört, die sind noch älter oder sind die in derselben Zeit entstanden?
Die sind noch älter. Es ist ja auch immer so eine Latenz dazwischen. Also wenn man die Songs fertig geschrieben hat, dann hat es in dem Fall noch ein Jahr gedauert, bis wir fertig waren mit der Produktion. Und dann dauert es nochmal circa ein halbes Jahr, bis es dann erscheint. Also wenn es dann rauskommt, fühlt sich eigentlich alles schon wieder alt an. Aber ich habe doch zu den Songs noch einen recht nahen Bezug. Beim ersten Maya-Album, das 2023 erschienen ist, bei I Am, da waren die Songs teilweise schon wirklich alt und da war es dann schwierig, so das so gemeinsam zu fühlen oder so. Und ich habe es dann, glaube ich, doch geschafft. Und auch in der Live-Umsetzung ist das ja dann wieder so ein Schritt, wo man schauen kann, dass das Ganze so ein kohärenten Vibe hat. Genau. Aber ja, zu dem Zeitpunkt, wo man was released, was für alle Menschen neu ist, ist es für einen selber eigentlich schon wieder von gestern.
Ist es dann oft schwer, noch selber so die Verbindung zu den Songs zu finden?
Nein, so lange ist es noch nicht her. Und dadurch, dass wir es ja jetzt auch erst zum allerersten Mal so jetzt im Februar bei der Albumpräsentation zusammen live gespielt haben, ist das ja eben auch was, wo man es wieder ganz aktuell erlebt und wo es wieder ein ganz neues Erlebnis ist.
Bist du dann selber von den Songs auch irgendwie überrascht, wenn du sie so das erste Mal dann selber auch live spielst?
Nein, da habe ich, glaube ich, zu lange dran gearbeitet und wir schauen schon, dass wir relativ nah an dem bleiben, wie wir es im Studio gemacht haben. Also zumindest beim paar Konzerten. Ich spiele jetzt auch relativ viel Solo, weil man immer schauen muss, wie die Umstände passen und es geht sich nicht immer ein Bandkonzert aus. Aber wenn wir es mit Band spielen, sind wir relativ nah dran, wie wir es im Studio produziert haben. Genau.
Aber das spricht ja dann eigentlich auch für die Songs, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, oder? Dass du jetzt nicht das Gefühl hast, du musst die jetzt irgendwie neu arrangieren oder so.
Das hatte ich tatsächlich bei meinem früher bei meinem zweiten Album, das haben wir so lange gespielt, bis irgendwie, oder es ist nichts Neues rausgekommen, dass ich dann dachte, wir müssen neue Versionen von den Songs spielen und haben dann sogar so eine kleine Single mit zwei Songs in ganz anderen Arrangements gemacht von meinem allerersten Album, weil man sich ja auch mit der Zeit so ein bisschen entfernt und nicht mehr so richtig identifizieren kann mit den Songs, wenn so viel Zeit vergeht und man sich selber weiterentwickelt. Und da braucht das Ganze dann manchmal so ein neues Gewand.
Aber das sind jetzt die zwei Alben, die du unter Marilis Jaksch veröffentlicht hast. Und die sind ja doch schon einige Jahre alt jetzt, oder?
2008 und 2010 war das ja schon sehr lang her.
Und in der Zwischenzeit hast du eigentlich unter deinem Namen dann kein Album mehr veröffentlicht, oder? Hast du da überhaupt viel Musik gemacht, oder?
Ich habe schon für Theater und Performances Musik gemacht, habe bei Vienna Rest in Peace gespielt, aber hatte einfach nicht wirklich den Raum in meinem Leben, so, oder vielleicht auch die Kraft und Energie, so ein großes Projekt wie ein Album zu realisieren. Da gehört schon viel dazu, viel Geld, viel Zeit, viel Energie. Und das ging sich einfach mit allen Jobs, die ich hatte. Fit war ich auch phasenweise nicht, ging sich einfach nicht aus. Und das ist, es gibt, glaube ich, sehr viele Gründe, wieso es so lange gedauert hat, aber das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall einige davon.
Hast du da oft schon gedacht, ob das überhaupt noch was wird, dass du quasi selber was rausbringst? Oder hast du das einmal komplett irgendwie auf die Seite gelegt gehabt?
Ja, ich hatte schon Phasen, wo ich auch wirklich so Blockaden hatte und so das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht mehr hinsetzen. Phasen, wo ich konnte nicht mehr Gitarre spielen, weil ich so Handgelenksprobleme hatte. Dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen, was dagegen geholfen hat. Aber trotzdem gab es dann so Phasen, wo ich jedes Mal, wenn ich mich zum Klavier gesetzt habe, ist mir ganz übel geworden und ich konnte irgendwie nicht weitermachen. Es war so eine Phase, wo ich wahrscheinlich selber so mit mir nicht so ganz im Reinen war und das nicht aufmachen wollte, weil Musik machen bei mir irgendwie auch viel bedeutet, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, und dazu muss man mal bereit sein. Und ich glaube, das war so eine Phase, wo ich so eben zum Beispiel in diversen Jobs, wo man so gut funktionieren muss und das Gefühl hat, man muss ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft sein, so wie ich das damals gesehen habe. Mittlerweile sehe ich das eh anders. Ist es so schwierig, wenn man dann sowas macht, wo man so schnell auch mal zerbricht, wie beim, wenn man sich halt mit dem, was tiefer sitzt, auseinandersetzt. Und ich glaube, dazu war ich einfach eine lange Zeit nicht bereit. Und ich habe auch eine chronische Krankheit, mit der ich sehr viel zu kämpfen hatte, und die hat sehr viel auch meiner Freizeit in Anspruch genommen, weil man sehr lang nach Behandlungsmöglichkeiten sucht und viele, also zuerst einmal sehr viel tun muss, auch an jetzt sowas wie Bewegung und Spannung und so weiter. Ein sehr dichtes Programm hatte ich dann schon teilweise, um überhaupt in die Arbeit gehen zu können, musste ich schon sehr viel rundum machen, damit sich das ausgeht, und dann war einfach kein Raum mehr.
Das ist ja auch Teil des neuen Albums, oder genau, diese chronische Krankheit auch.
Habe ich jetzt eben auch zum ersten Mal erzählt. Also erzählt habe ich schon ein bisschen vorher begonnen, irgendwie auch auf Social Media das zu schreiben. Aber jetzt ist es leichter, weil ich hatte eine einschneidende Operation, und seitdem geht es mir deutlich besser. Das wusste ich lange nicht, ob das eine Möglichkeit ist oder ob das hilft. Mhm. Das war auch keine leichte Entscheidung, weil es so sehr viel verändert. Aber mir geht's jetzt deutlich besser. Also ich würde sagen, also schmerzfrei ist ein großes Wort, vor allem bei einer chronischen Krankheit, wo man nicht weiß, ob das wieder zurückkommt. Aber
Endometriose
habe ich noch gar nicht. Danke dir. Genau, Endometriose habe ich. Und genau, ich weiß eben, man weiß nie zu 100%, ob es zurückkommt, aber in meinem Fall hatte ich jetzt das Glück, dass es mir jetzt deutlich besser geht und es jetzt auch mal so ausschaut, als würde es so bleiben. Deswegen ist es leichter, darüber zu sprechen, weil ansonsten ist es ja auch schwierig, wenn man so schnell einen Stempel auf der Stirn hat, und weil man ja auch zum Beispiel Sorge haben muss, wenn ich jetzt da offen drüber spreche oder wenn man jetzt meinen Namen googelt und gleich rausfindet, dass ich Endometriose habe, ist die Frage, wenn ich mich wo für einen Job bewerbe, ob ich dann genommen werde oder ob sich die dann denken, vielleicht schafft ihr das nicht, vielleicht ist ihr dann viel im Krankenstand und so weiter. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Menschen, die ich kenne, die Endometriose haben, die zähesten sind überhaupt. Und ich war keinen einzigen Tag so jetzt wirklich rein wegen der Schmerzen im Krankenstand, was aber auch nicht gesund war. Also es war definitiv nicht gut für mich. Und ja, viele Jahre habe ich es auch nicht so richtig geschafft, darüber zu reden, weil es auch irgendwie sehr viel, wenn man das erzählt und dann beschäftigen oder dann schauen die Leute, was das ist, oder sie wissen es schon, und dann hat das ja doch sehr viel mit intimen Dingen zu tun. Und das erzählt man einfach auch nicht so gern. Aber jetzt habe ich entschieden, dass der Zeitpunkt ist, wo ich auch das in meiner Musik verarbeiten möchte und auch drüber sprechen, weil es einfach so viele Leute betrifft und weil ich immer wieder erstaunt bin, wie viele davon noch nie irgendwas gehört haben, obwohl es wahrscheinlich ca. 10% aller Frauen betrifft, was eine absurde Zahl ist.
Das ist doch so viel.
Viele wissen davon nichts und es haben nicht alle Beschwerden, aber das ist alles irgendwie, sind alles eher Dunkelziffern, weil halt sehr viel nicht diagnostiziert sind, weil es ein sehr langer Weg ist bis zur Diagnose. Bei mir hat es sicher 10 Jahre gedauert, bis mir, also man braucht auch eine Operation, eine Bauchspiegelung, um überhaupt die Diagnose stellen zu können. Das ist halt das Problem, weil das nicht so leichtfertig gemacht wird. Und ich hoffe einfach, dass sich da in der Forschung demnächst was tut, damit das schneller geht. Und also erstens braucht es neue Behandlungsmöglichkeiten und einfach auch schnellere Diagnoseverfahren. Und ja, zuallererst muss da einmal irgendwie Geld investiert werden, was viel zu lange nicht gemacht worden ist, weil es eben keine Männerkrankheit ist. Und Das Einzige, was irgendwie aufgetaucht ist, ist jetzt zum Beispiel in Kinderwunschkliniken, weil die meisten kommen erst drauf, weil sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Kinder zu kriegen, mhm. und dann stellt sich raus, dass sie Endometriose haben. Also wenn es um so eine praktische Sache geht, wie jetzt da funktioniert irgendwas nicht, dann gibt es Gründe dafür, das zu behandeln, aber rein, weil jemand leidet und Schmerzen hat,
ich wollte gerade sagen, das reicht nicht zu reichen. Das reicht dann nicht, genau. Quasi sich mehr damit auseinanderzusetzen.
Vor allem, wenn die Männer diesen Schmerz nicht selbst kennen, weil das ist einer der, also ich habe, tut mir da immer schwer, was zu sagen, wo ich mir nicht 100% sicher bin, weil das, aber es ist auf jeden Fall bei so einer Liste mit den 10 stärksten Schmerzen oder so, habe ich knapp nach Herzinfarkt oder so irgendwie Endometriose gelesen. Und das ist schon, also mir ist es bewusst, weil ich bin durch den Schmerz viele Jahre durchgegangen. Aber
diese Stigmatisierung, die du auch angesprochen hast, oder diese mögliche Stigmatisierung, ist dir das selber auch passiert? Oder hast du das auch gemerkt in Gesprächen oder auch in Jobs oder bei Bewerbungen oder so? Oder dass wenn man sowas anspricht, dass das Probleme machen könnte?
Ich hatte das Glück in meinen Jobs, dass ich da eine sehr gute Atmosphäre hatte, was sicher dazu beiträgt, dass viele Frauen mit mir zusammengearbeitet haben und da mehr Verständnis haben. In meinem Fall, glaube ich, war es mehr der Druck, den ich mir selber gemacht habe, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir dann zwar rausgenommen, im Homeoffice zu arbeiten, wenn ich starke Schmerzen hatte, aber in Wirklichkeit war das teilweise auch zu viel. Also in Wirklichkeit hätte ich in den Krankenstand gehen sollen. Und ich glaube, das ist dann mehr so der Druck, den man sich selber macht. Wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand hat den Verdacht, biete ich an, darüber zu sprechen, weil mir das am meisten geholfen hat. Viel mehr als die Besuche bei allen Ärzten und Ärztinnen, bei denen ich war, haben mir die Selbstbetroffene geholfen, da ein Stück weiter zu kommen.
Hilft dir das dann auch, wenn du merkst, okay, du, also erstens hilft es dir vielleicht, das auch verarbeiten zu können, jetzt in deiner Musik auch und damit nach außen zu gehen und Leute direkt damit auch zu konfrontieren, irgendwie vielleicht über die Bühne, über das Album, aber dadurch auch anderen Menschen den Mut zu geben, sich damit auseinanderzusetzen oder sich da nicht stigmatisiert zu fühlen?
Ja, also ich habe viele Rückmeldungen auch bekommen von Betroffenen, dass das, also ich glaube, es ist schön, dass es immer mehr auftaucht jetzt, das Thema, und dass man sich so eine Spur weniger allein fühlt damit. Das ist auf jeden Fall die eine Sache. Und ich glaube, es ist schon so ein bisschen Aufklärungsarbeit, ist schon auch immer dabei. Weil, wie gesagt, ich sage jetzt mal so, zum Beispiel Männer ab einem gewissen Alter sind jetzt circa zu, wenn ich davon erzähle, wissen die von zu 80% nichts davon. Was auch eigentlich erschreckend ist und wo man einfach merkt, dass da noch viel passieren muss.
Wie, du beschäftigst dich ja dann durch dich selber schon länger mit dem Thema, aber hat sich da in der Forschung jetzt in den letzten Jahren was getan? Ich merke zumindest nur in gewissen Publikationen und so, dass es halt öfters in Magazinen vielleicht und etc., dass es öfters jetzt Thema ist auch. Vielleicht, wenn man selber mal sich damit beschäftigt hat, schaut man da genauer hin, wenn so Themen vorkommen. Aber hast du das Gefühl, dass sich da auch in der Forschung, in der Medizin was tut?
Eher langsam. Also so, es gibt immer wieder so Artikel, wo steht, jetzt gibt es so eine neue Diagnosemethode und das manchmal stellt sich es auch als Fake News heraus. Mhm. Manchmal erkennt man dann, dass das Studien sind mit 100 Teilnehmerinnen und also sowas, was nicht wirklich jetzt so einen Einfluss hat, so groß. Kann sein, dass ich da jetzt auch irgendwas übersehen habe, aber es gibt vielversprechende Nachrichten manchmal, aber bis das jetzt alles wirklich so umgesetzt werden kann, dass es jetzt als Methode eingesetzt werden kann, das wird sicher noch viele Jahre dauern und das ist so ein bisschen das Problem, denke ich. Also aktuell gibt's keine deutlich neuen Behandlungsmöglichkeiten jetzt im Vergleich zu vor so der Zeit, wo ich begonnen habe, rauszufinden, was ich da habe. Aber was besser ist, ist, dass Gynäkologinnen besser aufgeklärt sind mittlerweile und dann ihre Patientinnen an Endometriosezentren weiterleiten. Und das Wichtige ist dann nämlich auch, dass die manchmal auch erkennen müssen, dass sie da nicht die Spezialistinnen sind, sondern dass sie jemanden da auch weitergeben müssen. Und ich glaube, das ist so. Da ja, ist auch noch viel. Ist auch noch viel zu tun.
Ja, das ist dann eher schreckend, wenn man denkt, dass es dann oft an solchen Dingen vielleicht auch hakt, dass es nicht irgendwie dann an Spezialistinnen in dem Fall weitergeleitet wird, sondern...
Ja, absolut. Also so viel. Ich höre da ganz, ganz schlimme Geschichten von Betroffenen, die deren Diagnose eben so lange gedauert hat, weil die behandelte Gynäkologin sagt, das ist normal. Das ist nicht Endometriose oder gar nicht mal auf die Idee kommt, den Verdacht zu äußern. Und ja, diese Gefahr, wie das ist normal, dass man Schmerzen hat, ist leider sehr, sehr, das ist leider sehr, sehr tief verankert in unserer Gesellschaft. Und ja, da muss ich einfach noch einiges tun. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Also natürlich ist es immer auch das persönliche Verarbeiten von solchen Themen, wo ich lang ganz schwer drüber sprechen konnte, aber andererseits ist es schon auch das, das Thema gehört ausgesprochen.
Ist dann sowas auszusprechen auch für dich ein Antrieb, mit der Musik auch weiterzumachen? Also, dass das auch so umgekehrt wirken kann?
Das weiß ich nicht, aber es fühlt sich alles vielleicht so ein bisschen relevanter an. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt nicht ausschließlich Songs über Tanzen schreiben, weil dann hätte ich das Gefühl, das braucht niemand, davon gibt es schon genug.
Obwohl es wahrscheinlich hin und wieder auch ganz gut tut, sich damit sowas dann zu beschäftigen. Aber du nutzt quasi dann deine Bühne, wählst du dann auch bewusst aus, oder solche Themen auch anzusprechen, weil du kannst ja... Du kannst Alben veröffentlichen, du kannst solche Themen in Songs zu verpacken. Das ist ja auch wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, schätze ich mal. Und du kannst damit auftreten, du kannst Konzerte spielen und solche Themen thematisieren. Nutzt du das dann bewusst auch mittlerweile? Oder war das schon immer ein Anliegen, die Bühne jetzt auch für schwierige Themen zu nutzen?
Ich glaube, das habe ich grundsätzlich immer gemacht, über Themen zu schreiben, die so in unserer Gesellschaft nicht wirklich einen Platz haben, weil sie ja so ein bisschen so alles, was mit Leistung zu tun hat, weil sie sich damit quasi nicht vertragen. Und das ist grundsätzlich was, was mir wichtig ist bei allen Arten von Kunst, glaube ich, dass da ein Raum dafür da ist, für Themen, die in unserem Alltagsleben keinen Platz haben, weil sie zu dunkel sind, weil sie damit zu tun haben, dass man jetzt einmal zum Beispiel an einem Tag nicht so leistungsstark ist. So Themen wie Trauer ist zum Beispiel auch sowas, ist in unserer Gesellschaft trauert man zu Hause für sich. Eigentlich wäre es viel besser, man könnte solche Dinge gemeinsam spüren und gemeinsam verarbeiten und es gäbe Platz da draußen dafür. Und ich habe so das Gefühl, dass Musik kann so ein Raum sein, der dann eben auch Menschen miteinander verbindet, die selber solche Themen durchmachen und dann so ein bisschen ein Zuhause finden für eine Zeit.
Ist das, weil du Leistung gesagt hast und zuerst hast du selber gesagt, dass du selber in den Jobs dann quasi dir nie einen Tag mal Ruhe gegönnt hast und das ist dann trotzdem so tief verankert, oder, dass man das dann selber oft gar nicht auch abstellen kann und sagen kann, okay, es geht aber heute nicht. Ist eigentlich so ein doch irgendwie Paradox, oder? Auf der einen Seite...
Ja, einerseits manchmal hilft es schon, wenn man sich darüber bewusst ist, aber andererseits muss man halt auch irgendwie mitmachen, weil wenn man nicht so mitmacht wie alle anderen, behält man dann den Job, bekommt man dann genug Aufträge und so weiter. Das heißt, so richtig aussteigen ist schwierig. Also so wie mein Stipendienjahr letztes Jahr hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, einmal einen Schritt zurückzugehen, mir alles von außen anzuschauen und mein Leben genau so zu leben, wie ich es will, was einem ganz andere Möglichkeiten bietet, weil man plötzlich so viel Zeit hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und ja, so also vielleicht ein bisschen mehr einen kritischen Blick auf alles zu werfen oder einfach, was man oft erst kann, wenn man so ein bisschen Abstand davon nimmt, weil man ja sonst durchgehend nur in irgendeiner Form entweder man arbeitet oder man konsumiert. Also eigentlich besteht ja dann das Leben nur noch aus, also von auf dem Handy scrollen bis über Serien schauen am Abend, bis über selbst beim Ausgehen ist es irgendwie alles, also eigentlich besteht alles nur aus irgendeiner Art von Reizüberflutung und dadurch wird einem ja die Möglichkeit genommen, selbstständig zu denken. Und das habe ich schon auch immer selber wieder gemerkt, wenn ich in so einer Phase drin gesteckt bin. Deswegen kann ich zum Beispiel auch jetzt, möchte ich gerade versuchen, noch mit diesem Freiraum so ein bisschen zu behalten, weil man so schnell in sowas reinrutscht, wo man dann eben dieses... Also ich meine, selbstständig denken ist jetzt natürlich radikal formuliert, aber unabhängig denken ist vielleicht das richtige Wort, weil man so viel in diesen Strukturen feststeckt, dass man einfach den Raum nicht mehr hat, mit Abstand auf die Dinge zu blicken. Und ja, deswegen sind auch solche Stipendien so wichtig und es schaut ja momentan so aus, als würde das immer alles weniger werden. Also das Stipendium, das ich bekommen habe, da gab es in dem Jahr 12 Personen, die es bekommen haben. Jetzt gibt es nochmal 5 und wir werden sehen, wie es dann nächstes Jahr ist.
Und du hast das 2025 gehabt.
Genau.
Okay, und jetzt 2026 wurde es schon so eingekürzt quasi. Das und trifft natürlich alle Künstlerinnen und Künstler. Aber diese Kürzungen treffen dann ja auch wiederum irgendwelche Veranstaltungslocations oder vereinnützige oder Vereine etc. Das dreht sich ja dann auch weiter. Das ist ja dann auch noch das Schwierige. Aber vielleicht ganz kurz, wie schaut dann so ein ideales Jahr oder so ein ideales Leben für dich aus? Du hast das, glaube ich, jetzt gerade früher so gesagt. Wieso diese kreative Arbeit?
Ich weiß nicht, ob ich es so ideal gestaltet habe, wie ich es jetzt im Nachhinein vielleicht machen würde. Ich glaube, ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, zu viel Zeit so alleine im Kämmerchen zu verbringen.
Ist das dann bei dir in der Wohnung?
Ja.
Ja.
Aber... Also erstens einmal die Möglichkeit zu experimentieren. Nicht nur gezielt an irgendwas zu arbeiten, um irgendwie einen Output zu haben, sondern den Freiraum, Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht hat. Was ich jetzt auch, ich habe jetzt irgendwie viel gelernt, was jetzt irgendwie Produktionsprozess betrifft. Da habe ich immer mit Peter Paul Aufreiter meinen Produzenten gebraucht für alles und mittlerweile bin ich da schon viel selbstständiger. Also das nächste Album wird so die Hälfte ich machen, die Hälfte er. Und das ist auch was ich in dem Jahr total viel weitergekommen bin. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich diese Zeit und den Raum nicht gehabt hätte. Also diese Ruhe zu haben und die existenziellen Sorgen mal kurz ruhen zu lassen. Ich glaube, das ist das, was sonst so schwierig ist, weil man halt immer im Kopf hat, wie geht es jetzt weiter, wo verdiene ich Geld, wie mache ich weiter und da mal irgendwie mal kurz eine Sicherheit zu haben, schafft halt auch ganz viel Möglichkeiten. Und was ich jetzt vielleicht anders machen würde, ist doch mehr kollaborieren. was ich schon zum Teil auch gemacht habe, aber das ist auch was, was einfach unglaublich viel Energie gibt. Und bei so Dingen, wo man selbst festhängt, kommt man dann sehr viel schneller weiter, wenn man mit jemand anderem zusammenarbeitet, der einen da gut ergänzt. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen von den Songs, an dem ich jetzt irgendwie so ein Jahr rumgewurschtelt habe, bin ich damit zu Peter Paul ins Studio gegangen und wir haben an einem Nachmittag die ganzen Probleme gelöst, in denen ich ewig festgehängt bin. Das heißt, manchmal ist es einfach auch gut, einzusehen, dass jemand anderer Dinge besser kann. Oder nicht unbedingt besser kann, aber das einen wäre halt ganz gut, also in dem Fall natürlich kann es besser, aber es muss nicht unbedingt das sein, sondern manchmal ist es einfach auch hilfreich, so eine andere Perspektive mit reinzubringen. Genau.
Ja, oder manchmal ist man vielleicht eher selber schon am richtigen Weg und man wird dann noch so vielleicht auch bestärkt einfach nur in seiner Idee, weil man sich unsicher fühlt. Das hilft ja dann auch schon manchmal, ja, oder denke ich mir dazu so. Aber du machst das bei deinem aktuellen Album ja eh mehr, oder? Es gibt einige Kollaborationen. Bei dem, zumindest also mit, wo du mit anderen Musikerinnen, Musikern.
Bei dem What If-Album habe ich zumindest das gesamte Album gemeinsam mit Peter Paul Aufreiter gemacht. Mhm. Und außerhalb davon habe ich zum Beispiel mit Tobias Kott eine Single gemeinsam gemacht und mit Tell, die auch ein ganzes Album gemacht haben mit verschiedenen Personen, die gesungen haben und die Songs mitgeschrieben haben. Und das sind schon so schöne Erfahrungen, weil man da so ein bisschen was anderes macht, als man so allein machen würde. Und das finde ich auch immer sehr bereichernd.
Ist dir das früher schwerer gefallen, so deine Kunst zu teilen, sage ich jetzt mal?
Nein, eigentlich nicht.
Das
habe ich auch immer wieder was mit anderen Personen gemacht. Was ich vielleicht nicht so gut konnte oder nicht wusste, dass ich es kann, ist so dieses gemeinsam Songs schreiben. Das war so ein bisschen, das habe ich schon auch gemacht früher, aber es war so ein schwierigerer Prozess. Und jetzt merke ich, dass es teilweise auch bei einem Performance-Produktion haben wir zum Beispiel irgendwie Songs zusammengeschrieben. Und es war faszinierend, wie schnell das ging, wie lange ich brauche dafür. Und dann mit einer anderen Person zu zweit, war irgendwie sehr gut mit die richtigen Akkordfolgen zu finden und ich bin gut mit die richtigen Vocal-Melodien finden und so weiter. Und wenn man zwei Personen zusammen was machen lässt, die unterschiedliche Bereiche gut können, geht es meistens doppelt so schnell.
Das muss natürlich auch menschlich dann irgendwie passen wahrscheinlich, genau, oder so. Fall.
Das ist die Grundvoraussetzung, klar, dass das geht. Ich mache gerade auch Musik für einen Film und es gibt mir total viel Freiheit, dass ich da nicht noch eine andere Person zusätzlich brauche.
Einen Soundtrack quasi. Ja, genau. Den machst du alleine oder?
Teile vom Soundtrack mache ich alleine und dann machen auch andere Personen mit, aber die Dinge, die ich mache, mache ich alleine. Ja.
Kannst du schon erzählen, was das für ein Film wird?
Ja, ich denke schon. Er wird heißen Schimmer und ist vom Regisseur Michael Pötschko. Und
Schimmer?
Ja, Schimmer wird er heißen. Und seine Produktionsfirma heißt End Films. Und es ist gerade in Postproduktion.
Okay.
Und die Woche gibt es noch einen Nachdreh und Musik gibt es schon viel. Jetzt wird noch so ein bisschen ausgewählt, was dann tatsächlich genommen wird oder ob wir noch was Neues brauchen, aber so Ende vom Sommer soll der ganze Prozess dann abgeschlossen sein und dann wird mal bei Festivals eingereicht.
Aber hast du so Soundtrack-Arbeiten schon gemacht?
Im Kleinen für Kurzfilme immer wieder. Ja. Macht mir total viel Spaß und ist auch was ich mir vorstellen kann, öfter zu machen in Zukunft, weil man, es ist wieder ein ganz anderer Zugang, auch so ein bisschen ein experimentellerer, man braucht nicht unbedingt so, also was ich beim Songwriting anstrengend finde, ist, dass man so verschiedene Teile braucht bei einem Song, die irgendwie zusammenpassen und dann noch Lyrics, die das alles miteinander verbinden und Und beim Film ist es manchmal auch nur ein Teil, der sich wiederholt und aufbaut. Oder man braucht nicht unbedingt einen Text. Oder manchmal ist es sogar besser ohne Text. Und es erlaubt einen viel freieren Zugang. Man kann irgendwie viel ausprobieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Aber das macht mir gerade sehr viel Spaß.
Mehr Freiheit beim Experimentieren, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch eine gewisse Unfreiheit, oder? Weil man natürlich auch, das muss ja dann auch zusammenpassen, natürlich Regisseurin, Regisseur muss sich da auch wiederfinden. Das ist, oder kann das vielleicht auch ganz angenehm sein, da ein bisschen unfrei zu sein und jetzt
es kommt,
gar nicht so ausufernd
sehr
sein
darauf an, ob Regisseur oder Regisseurin grundsätzlich das schätzen, was man macht. Und ich glaube, wenn es so ein grundsätzliches Verständnis gibt fürs Arbeiten, dann kann ich zum Beispiel auch damit umgehen, wenn man halt doppelt so viel macht und nur die Hälfte davon verwendet wird. Vor allem, wenn ich selber sehen kann, vielleicht sogar diesen Prozess ein bisschen mitbeobachten kann, wieso diese Entscheidungen getroffen werden. Und dann stört mich das auch nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Dinge, die ich zu viel gemacht habe, dann umsonst sind, weil vielleicht baue ich dann da wieder was Neues draus. Und aber wie gesagt, das war auch der Großteil davon ist jetzt in diesem Jahr entstanden, wo ich die Zeit dafür hatte. Und ich glaube, wenn ich jetzt dazwischen ganz viele andere Jobs gehabt hätte, würde ich das anders sehen. Da hätte es mich wahrscheinlich mehr genervt, dass ich so viel umsonst unter Anführungszeichen gemacht habe.
Es ist ja eigentlich eine Auftragsarbeit, die du dann für jemand anderen machst. Ist das dann auch ganz angenehm, dass das jetzt nicht unter deinen Namen oder unter deinen Künstlerinnennamen oder Projektnamen erscheint, sondern quasi halt Teil des eines größeren Projekts vielleicht ist?
Das schon, aber es wird schon auch unter, also wird da schon auch stehen, Musik Maya. Also insofern verstecken kann ich mich da auch nicht.
Würdest du das vielleicht manchmal gern?
Oder nein, ist das auch solche Projekte möchte ich gar nicht machen, wo ich mich verstecken muss. Also das ist natürlich auch immer ein bisschen so schwierig, wenn so ich habe es bis jetzt geschafft, nur bei Dingen mitzumachen, die ich wirklich unterstützen kann, also wo mir nichts unangenehm ist. Und mir war es dann immer lieber, wenn ich Geld verdienen muss, einen anderen Job zu machen. Also bevor ich jetzt irgendwie zum Beispiel nur Musik für eine Theaterproduktion mache, die ich schrecklich finde, ist es mir lieber, ich mache ganz was anderes, was gar nichts mit Musik zu tun hat und dann in der restlichen Zeit das, was mir gut gefällt. Also da achte ich schon, glaube ich, sehr drauf, weil es bringt einfach niemanden irgendwas. Also wenn ich dann auch nicht dahinter stehen kann und mich dann irgendwie so verstecken will und das tut auch niemandem gut.
Aber hast du da Sachen auch schon abgebrochen oder dann nach kurzer Zeit gemerkt, das passt nicht und wir sollten doch getrennte Wege gehen?
Nein, ich weiß das meistens vorher schon.
Spürst du das relativ?
Also, ja, ich sag's dann halt ab, wenn ich das Gefühl habe, da fühle ich mich jetzt so nicht zu 100% wohl und dann ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür.
Hast du in diesem Jahr Auszeit oder kreative Zeit, die du da gehabt hast, letztes Jahr, da hast du dann doch wahnsinnig viel auch gemacht oder ein Album fertiggestellt, das aktuelle, What If, dann das dritte quasi geschrieben und Musik, also ein Soundtrack auch noch nebenbei gemacht. Ja. Hast du da macht dir das dann auch Druck, dass du, okay, ich habe jetzt Zeit, jetzt habe ich so und so viele Monate noch Zeit und ich sollte diese Zeit auch wirklich ausnutzen?
Nein, das Schöne war, dass ich den Druck zum ersten Mal nicht hatte und deswegen ist so viel entstanden, glaube ich.
Weil das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, jetzt kann ich aber wirklich nicht auf der faulen Haut liegen, quasi unter Anführungszeichen.
Kenne ich auch von anderen Leuten, die dann quasi in der Zeit weniger machen und wenn sie dann wieder die Freiheit haben, weil ich habe ja auch was abliefern müssen, also ich habe ja dann irgendwie auch abgeben müssen, was ich komponiert habe. Nein, mir hilft es einfach dran zu bleiben. Und wenn ich sagen kann, das ist jetzt mein Job, das muss ich jetzt machen, dann hilft mir das total. Und ich bin sehr organisiert und mache immer alles früher als nötig. Weil ich, glaube ich, irgendwie immer Angst habe, dass es am Schluss ein Stress wird, und unter Stress mag ich, also bei künstlerischer Arbeit mag ich irgendwie nicht unbedingt unter Stress arbeiten. Und deswegen bin ich da eigentlich so nie ins Schleudern gekommen, sondern ja, diese Lockerheit, die jetzt, also die Voraussetzungen so mit sich bringen, die hat mir eigentlich auch ganz viel Ruhe und Lockerheit gegeben beim Arbeiten. Also es wäre wahrscheinlich längerfristig die ideale Voraussetzung, so mehr so arbeiten zu können, aber nachdem künstlerische Arbeit, Musik speziell, aber auch viele andere Dinge sehr, sehr schlecht bezahlt sind, ist das leider nicht kein realistisches Bild für die Zukunft, auch weil solche Dinge wie so ein Stipendium sind eben so eine Once-in-a-Lifetime-Chance, weil ich sehr glücklich bin, dass ich die hatte.
Und so dieses kontrollierte Arbeiten, hast du da auch so Rituale, so tägliche, die du machst, oder ein tägliches Üben, ein tägliches Singen, ein tägliches Schreiben, das du irgendwie einhältst? Oder stellst du dir den Wecker immer zu einer gewissen Zeit oder keine Ahnung?
Nein, das brauche ich gar nicht, weil ich wache eigentlich immer von alleine auf. Das ist ja mein schönster Luxus, wenn ich irgendwie stehe eh immer früher auf. Das heißt, ich brauche gerade keinen Wecker, wenn ich nicht irgendwie einen Termin habe, irgendwann in der Früh. Also am besten kann ich arbeiten an so einem Tag, wo ich eben die Freiheit habe, aufzustehen und selber den Wunsch zu haben, mich wo hinzusetzen. Diese Rituale unterscheiden sich ein bisschen. Jetzt in dem Stipendienjahr habe ich mich tatsächlich täglich hingesetzt und immer irgendwas gemacht, egal ob da was Gutes rausgekommen ist oder nicht. Jeden Tag so ein Experiment, würde ich jetzt mal sagen. Eine kleine Melodie aufgenommen, irgendwo ein bisschen weitergearbeitet. Und ansonsten jetzt beim What-If-Album habe ich eher so ein bisschen warten müssen bis zu dem Moment, wo irgendein Thema so dringlich ist, dass ich jetzt drüber schreiben will. Und da ist wieder dann auch ganz wichtig, sich den Raum zu geben, dass man jetzt nicht, da bringt es dann oft nichts, sich hinzusetzen und gezwungen zu sagen, ich schreibe jetzt ein Lied, weil da nichts Gutes rauskommt dabei, sondern da muss auch zuerst einmal das Gefühl sein. Und da hat es mir dann oft geholfen, jetzt zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwo hinzufahren und dort so ein paar Tage zu verbringen und Raum und Ruhe dafür zu haben und keine Ablenkungen, dass ich dann, also wenn ich das gemacht habe, dass ich jetzt so eine Woche war und Zeit und Ruhe dafür hatte, dann ist eigentlich immer ein Lied entstanden, mindestens. Genau, aber manchmal gehört zu so einem Ritual dann auch, dass man, also bei mir funktioniert es eigentlich am besten, wenn ich mir zum Beispiel 2 Tage vornehme. Das ist so, wie andere halt ein Wochenende machen. Bei mir ist das schwierig, weil als Künstlerin hat man ja irgendwie keine klare Freizeit, sondern man muss sich irgendwie immer, also ich arbeite auch an Wochenenden, dafür an anderen Tagen wieder nicht so viel. Aber wenn ich mir mal vornehme, 2 Tage wirklich nichts zu arbeiten und nur Dinge zu machen, auf die ich Lust habe, dann bin ich spätestens nach 1,5 Tagen so unrund, dass ich mich hinsetze und was mache. Also das ist so, glaube ich, der Trick, wie ich mich am besten...
Das muss dann nicht Samstag, Sonntag so klassisch nein, sein, sondern...
Ja, genau. Also so wie so dieses direkt, was man eben selten macht, weil man jeden Tag sich denkt, und weil es ja auch schön ist, die Arbeit, wenn man jeden Tag sich denkt, heute könnte ich wieder das ein bisschen machen oder zumindest da und da ein bisschen weitermachen. Wenn man jetzt gerade nicht mit irgendwelchen, also momentan habe ich so zwischendurch Roadjobs für eine Zeit und dann wieder Raum für Musik. Und ja, also das ist tatsächlich das Beste, dieses sich vornehmen, nichts zu machen. Und das halte ich dann nicht aus und dann werde ich irgendwann sehr unrund.
Aber was machst du dann diese 1,5 Tage lang, wenn du nichts machst?
Tja, also weiß ich nicht, rumhängen, Filme anschauen und was andere halt auch noch am Wochenende, schätze ich mal.
Also nichts Aufregendes.
Nichts Aufregendes, nein.
Ist so, weil wir ganz am Anfang auch gesprochen haben, dass ja zwischen deinem ersten Solo-Projekt und quasi diesem neuen Projekt, oder nicht mehr ganz so neuen Projekt, dann doch viele Jahre vergangen sind. Hast du da auch nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht vielleicht? Oder hast du anders geschrieben oder hast du was anderes gemacht, um dich künstlerisch quasi auszudrücken?
Ich meine, ich habe, glaube ich, jetzt eben mein Leben lang, oder zumindest seit ich schreiben kann, denke ich immer mal wieder drüber nach, ob ich nicht mal einen Roman schreiben möchte, aber ich verwerf das dann immer sehr schnell wieder. Ich kann sein, dass das noch irgendwann kommt. Aber momentan ist die Musik einfach das, wo ich weiß, das kann ich bis zu einem gewissen Grad, da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, das wäre so ein Neugebiet, wo ich irgendwie auch sehr unsicher wäre und sehr viel Selbstzweifel hätte. Und da braucht man auch Motivation und Raum, sich da irgendwie.
Aber hättest du da schon so ein Thema,
dass also du gerne irgendwie. Ich hatte schon 5 verschiedene, aber dann, wenn man zu lange wartet, dann fühlt sich das wieder auch nicht dringlich genug an. Und das Schwierige ist, beim Song geht so, wenn ich sage, es gibt so ein Thema und das beschäftigt mich und dann will ich es verarbeiten und dann geht es relativ schnell. Es dauert manchmal auch länger, bis so ein Song fertig ist. Aber beim Roman muss man das ja irgendwie über sehr viele Monate oder so. Immer noch irgendwie. Also das Thema, das mich so sehr packt, dass ich mich so lang damit beschäftigen will, das habe ich vielleicht noch nicht gefunden. Wer weiß, ob das noch passiert. Aber auch das ist was, was sich einfach in der Zeit mit anderen Beschäftigungen nebenbei nicht ausgegangen wäre für mich. Ich bewundere Leute, die das schaffen, die irgendwie aus einem Büro rausgehen und dann nachher oder in der Früh ganz früh den Wecker stellen, 2 Stunden an ihrem Roman weiterschreiben, dann arbeiten gehen und dann, also so, das kann ich nicht, weil alles, was ich mache, nimmt mich sehr ein. Und mein Kopf ist da einfach, glaube ich, dann so viel mit diesen Dingen beschäftigt. Eben diese Ruhe, diese Leere, von der ich am Anfang gesprochen habe, die fehlt dann einfach.
Aber so dieses Schreiben, das ist auch was du schon immer gemacht hast, so für dich? Oder waren das so kurze Geschichten oder Tagebuch? Oder wie bist du da dazugekommen?
Kurze Geschichten, glaube ich, habe ich schon immer so ein bisschen geschrieben, eher früher und dann wieder damit aufgehört und dann eben mehr. Ich habe schon mal auch angefangen, einen Roman zu schreiben, den dann irgendwie wieder verworfen. Aber
wie
ja,
alt
Lyrics
warst du da?
Schreiben, 23 oder so.
Okay.
Lyrics schreiben ist ja auch Schreiben in irgendeiner Form meist so ein bisschen eingeschränkter. Ich glaube aber, das hilft mir manchmal auch, weil wenn man jetzt so einen Text auf Papier schreibt, das jetzt keinen klaren Rhythmus haben muss und wo irgendwie alles möglich ist, das überfordert mich auch manchmal. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil man dann auch nicht so hohe Ansprüche, also ich stelle dann nicht so hohe Ansprüche an den Text, weil der muss ja so viele Funktionen erfüllen, er muss ja irgendwie im Metrum funktionieren, er muss teilweise achte ich darauf, dass die Silben mit der Melodie gemeinsam funktionieren, damit das alles irgendwie schön aufgeht. Das heißt, man kann jetzt nicht jedes Wort da einsetzen für ein anderes, weil ein I einfach anders klingt als ein A. Das heißt, man ist auch total eingeschränkt. Das ist so mehr so wie so ein Rumfutzeln und Suchen nach richtigen Silben und Worten, mehr als jetzt irgendwie ein freies Schreiben. Deswegen stelle ich vielleicht nicht so hohe Ansprüche dran, weil das auch so ein bisschen, ja, weil es weniger frei ist und weil ich auch nicht alles so beeinflussen kann. Es passiert halt viel, wie was die Melodie verlangt, sage ich jetzt mal.
Wann hast du so deinen ersten Song geschrieben oder die ersten Lyrics für einen Song, weißt du das noch?
Mit 11.
Mit 11? Mit Gitarre oder?
Mit Gitarre, ja. Ich habe in der Volksschule begonnen, Gitarre zu spielen und mit 11 habe ich so zum ersten Mal so Akkorde gesammelt und dann, ich weiß nicht mehr sehr viel drüber, ich weiß nur, dass es darum ging, dass Vögel vom Baum runterfallen, weil die Luft so schlecht ist. Damals habe ich mich schon mit den schweren Themen beschäftigt oder in die Zukunft geschaut, ich weiß es nicht.
Beides vielleicht, ja. Also es war schon ein Thema, was dich irgendwie beschäftigt hat oder irgendwie was.
Auf jeden Fall. Und an das habe ich mich jetzt wieder erinnert, weil ich mich jetzt bei dem Projekt, jetzt sprechen wir so viel über das, was dann erst irgendwann rauskommen wird, bei dem Projekt, wo ich jetzt dran gearbeitet habe, viel auch mit Klimawandel beschäftigt habe. Aber auch schon ein bisschen bei What If.
Aber gibt es die noch irgendwo, diese Texte von damals? Oder?
Ich hätte so gerne, ich kann mich leider auch nicht erinnern an die Melodie. Ich finde es sehr schade, dass das nicht aufgezeichnet wurde.
Und du hast da klassisch Gitarrenunterricht genommen in der Volksschule oder wie war das bei dir?
Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Mhm. Mit meiner Religionslehrerin habe ich Gitarren und Flöten,
okay.
Blockflötenunterricht. Mein erstes Konzert war in einer Kirche.
Wo bist du aufgewachsen?
In Oberösterreich, in Regenkreis. Oh. Und ja, da habe ich mich dann aber sehr schnell entfernt davon in meiner Jugend.
Das war so Volksschulzeit damals.
Dann habe ich aber auch lange aufgehört, Instrumente zu spielen. Und erst so mit 15 habe ich dann begonnen, in einer Grunge-Band zu singen. Mhm. Da war es dann auch sinnvoll, E-Gitarre zu lernen. So hat das dann begonnen als mehr so die Richtung, die dann wegweisend war für die Zukunft, glaube ich.
Hast du diese paar Jahre gebraucht, um dich quasi von der Volksschule und diesem Unterricht quasi zu emanzipieren oder das quasi? Oder?
Ja, ich glaube, der Unterricht selber war jetzt nicht traumatisierend, aber grundsätzlich. Die katholische Kirche kann schon manchmal auch beängstigend sein.
Ja.
Und da, ja, es war bestimmt was, wo ich mich irgendwie entfernen habe müssen davon, auch lernen. Also wie ich begonnen habe, in der Band zu singen, habe ich auch mal irgendwie singen lernen müssen, weil so wie man so in der Kirche singt, das unterscheidet sich dann doch sehr von dem auch, wie ich jetzt singe. Also dass ich erst meine Stimme neu kennenlernen habe müssen und andere Ausdrucksmöglichkeiten finden.
Wie lange hat es diese Grunge-Band gegeben?
2 Jahre, glaube ich.
Okay. Ja. Mit eigenen Liedern, oder?
Da wir hatten nur 2 Auftritte.
In Oberösterreich auch. Hatte ich das irgendwie auch, also beide, also das ist ja das eine, quasi das klassische, ich sage mal, am Land in Österreich aufgewachsen und die katholische Kirche und so und dann die Rebellion in der Pubertät oder als Teenagerin mit Grunge-Musik und dieser ganzen Kultur. Wie hat dich das irgendwie geprägt oder gibt es da was, was dich bis heute geprägt hat?
Es hat mich definitiv alles geprägt, glaube ich, so wie man halt alles, was man erlebt, irgendwie mitnimmt. Was jetzt irgendwie interessant ist, ist, dass ich eher so wieder so ein bisschen so einen Zugang finde zu, also lang konnte ich ja auch nichts anfangen mit so Kirchenmusik, sagen wir es mal. Also. Und mittlerweile liebe ich aber Chöre und ich schreibe gerade sehr viel so Chor-Sachen. Und die dann
du schreibst auch irgendwie. Chor.
Was irgendwie dann schon auch so Ähnlichkeiten hat mit vielleicht so Liedern, die man dann so in der Kindheit kennengelernt hat, bis zu einem gewissen Grad, natürlich auf meine Art. Und finde da jetzt auch so wieder mit dem Abstand, glaube ich, wieder ein bisschen einen positiveren Zugang dazu. Genau. Aber die Grunge-Zeit hat mich sicher mehr beeinflusst. Jetzt ja.
Aber das ist natürlich eh spannend, wie das alles prägend ist und man sich dann trotzdem irgendwie, obwohl man es hinter sich gelassen hat, dann auch später noch die Dinge rauszieht, die man vielleicht braucht in dem Moment. Oder
ein Teil davon.
Ein Teil davon,
immer irgendwie mit von allem, was man irgendwo aufschnappt. Das ist auf jeden Fall so, ja.
War das, hast du da irgendwie auch schnell gemerkt, dass das irgendwie deins ist, zu singen, Gitarre zu spielen, dass das deine Möglichkeit ist, dich auszudrücken?
Auf jeden Fall, gesungen habe ich schon immer gern und so in meiner Jugend, mir ging es nicht so gut in einer Phase und da habe ich dann gemerkt, dass das Gitarre spielen was ist, wo ich plötzlich das Hirn ausschalten kann, wenn man immer denkt und immer Sorgen hat und immer alles irgendwie sich schwierig anfühlt und dann hat man so ein Instrument, wo man während der Zeit, wo man sich damit beschäftigt, plötzlich an nichts denkt. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Schönste, was man haben kann. So, das kann ich mittlerweile nimmer. Mittlerweile ist es nur oder mehr das Singen, so dieses mich in einem Instrument irgendwie wiederfinden oder jetzt einfach so mich hinsetzen ohne Ziel und so drauf loszuspielen, das mache ich mittlerweile nimmer. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch keinem Instrument so richtig gut geworden. Aber mittlerweile ist es vielleicht eben so dieses Entwickeln von neuen Ideen, wo ich so reinkippen kann und wo ich einfach auch mal die Zeit vergesse und das ist, glaube ich, irgendwie so das Schönste, wenn man so reinfallen kann und nichts mehr, alles, was einem Sorgen bereitet hat, ist plötzlich verschwunden.
Singst du dann auch für dich? Machst du das? Also jetzt nur so für dich?
Einfach nur so irgendwas dahin singen, eher weniger. Aber halt eben an neuen Ideen weiterarbeiten, da singe ich dann schon viel.
Ist das, weil du früher gesagt hast, es ist oft nicht möglich, du hast ja eine Band bei deinem Maya-Projekt, du musst oder darfst auch immer wieder alleine auftreten oder wechselst da auch hin und her. Ist das was, was du genießt, oder ist das eher ein, es geht sich halt nicht immer aus, dass wir alle gemeinsam irgendwo hinfahren und einen Auftritt absolvieren? Oder wie ist das für dich?
Es gibt bei beiden Varianten Dinge, die ich schätze. Also es ist auf jeden Fall super schön, mit den BandkollegInnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen und das zu teilen und sich auch irgendwie so in so einem Netzwerk irgendwie ein Teil von was Großem zu sein und auch aufgefangen fühlen, weil wenn man sich selber mal verspielt, merkt es vielleicht keiner, weil alle anderen eh weiterspielen. Das ist schon was sehr Schönes und auch gemeinsam unterwegs sein ist schön. Solo spielen ist, da bin ich meistens nervöser, weil man halt wirklich alles merkt, was irgendwie schief geht und weil ich weiß, okay, wenn ich da jetzt was verhau, dann ist gleich alles dahin, was ja jetzt im Bandkontext manchmal auch so ist, weil irgendwie viel davon, weil ich meistens so das Hauptinstrument spiele und singe und wenn das wegfällt, dann geht sich auch nichts mehr aus. Aber es fühlt sich, man fühlt es viel stärker, wenn man solo spielt. Gleichzeitig mag ich aber jetzt gerade auch ganz gern diese Unabhängigkeit, so fahre jetzt meistens mit dem Zug, muss nicht viel organisieren. Bin eben da recht flexibel und komme dann in irgendwelche Venues, wo ich niemanden kenne, muss neue Leute kennenlernen. Es ist immer aufregend. Also das ist wieder auch, hat auch was Schönes oder was
muss Abenteuerliches. Muss neue Menschen kennenlernen, das kann ich gut verstehen.
Es ist ein Unterschied, ob man jetzt, wenn man mit der Band unterwegs ist, hat man die Option.
Kann man die anderen forschen.
Genau. Und wenn man allein unterwegs ist, dann ist es mehr so ein bisschen zwingender, die Situation. Außer wenn man nicht so komplett als Weirdo daherkommen mag. Ich sitze dann auch manchmal ganz gerne in der Ecke allein, aber genau.
Aber dieses Verspielen oder wenn einmal irgendwas nicht so funktioniert, ich war jetzt am Wochenende in Villach in Kärnten, wo ich herkomme, und Freunde von mir haben ein Konzert gespielt. Dort seit 1,5 Jahren ging es sich mal wieder aus, dass sie ein Konzert gespielt haben. Und da ist gleich beim zweiten Lied ist beim Gitarristen eine Saite gerissen und das war die neue tolle Gitarre, auf die er irgendwie lange gewartet hat oder so. Und die Band war total unbeeindruckt, hat einfach weitergespielt den Song. Er hat in Ruhe seine uralte Gitarre rausgekramt, hat sie gestimmt und dann ist dann wieder eingestiegen. Und es war irgendwie so fürs Publikum so, die Band hat sich überhaupt nicht rausbringen lassen von diesem kleinen Malheur, das da passiert ist. Und das fand ich irgendwie so schön, weil er einfach so in totaler Ruhe dann irgendwie die alte Gitarre rausgepackt hat und mit der dann weitergespielt hat, als wäre nichts passiert. Und irgendwie das Publikum hat auch so reagiert, als, okay, gehört das jetzt irgendwie zu dem Song? Ist das irgendwie, hat jetzt bewusst die Gitarre mitten im Song gewechselt? Und das hat mich jetzt nur irgendwie daran erinnert, dass das auch so beruhigend sein kann, wenn man sich da so bei seiner Band so fallen lassen kann, auf so eine Art.
Ja, absolut. Und also ich meine, diese Momente, wo solche Sachen passieren, vor denen hat man, glaube ich, jetzt immer selber mehr Stress. Das Publikum findet das eh oft auflockernd. Also so Momente, die für mich die Hölle waren, wenn ich mal irgendwie ein Lied unterbrechen musste, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und bin da irgendwie im Erdboden versunken. Wenn man dann noch 2-3 Mal beginnt, bis es dann endlich wieder geht. Also für mich irgendwie absolute Hölle. Und dann sagen einem die Menschen nachher, das war der schönste Moment. Weil da merkt man dann, dass es irgendwie, die Fehler, die sind ja auch spannend für die Leute zu sehen. Ja. Weil wenn alles irgendwie nur so eine perfekte Show ist, dann könnte man sich gleich Roboter auf der Bühne anschauen.
Wie ist das Auftreten für dich? Fällt dir das leicht?
Unterschiedlich. Also ich bin schon sehr nervös meistens, an anderen Tagen wieder weniger. Also es verlangt mir schon viel ab, würde ich sagen, aber gleichzeitig merke ich auch, wenn ich Phasen habe, wo ich wenig Auftritte habe, dass es mir extrem abgeht, also dass ich das in irgendeiner Form brauche. Ich bin jetzt grundsätzlich nicht unbedingt so ein Mensch, der immer diese Bühne braucht. Also ich bin ja auch jemand, der manchmal so ein bisschen zurückhaltend gern ist oder auch ein bisschen schüchtern, würde ich jetzt mal sagen, auf der Bühne wirkt. Also jetzt nicht so, also manchmal ist es, wenn ich Leute im privaten Umfeld kennenlerne und denen dann erzähle, dass ich Musikerin bin, sind die total verwundert, weil sie es nicht mit meiner Persönlichkeit in Einklang bringen können. Und ich habe das Gefühl, ich bin verschieden. Ich kann verschiedene Menschen sein oder ein Mensch, der verschiedene Eigenschaften hat. Also ich fordere mich gern, ich hasse es zum Beispiel, vor mehreren Menschen zu sprechen. Davor habe ich auch Angst, aber es ist kein Problem, mich vor vielen Leuten hinzustellen und zu singen und dann schon auch kurz zwischendurch was zu sagen. Das ist mir früher ein bisschen schwerer gefallen. Mittlerweile geht das auch, weil ich da irgendwie in einer Rolle bin, in der ich mich sicher fühle und die sich für mich einfach richtig anfühlt. Und wenn ich aber jetzt so an einer Podiumsdiskussion teilnehmen muss über irgendein Thema, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich was Sinnvolles sagen kann oder irgendjemanden, also auch so dieses Frontalunterrichten zum Beispiel ist nicht so mein Ding. Aber das ist einfach eine andere Voraussetzung beim Musikmachen. Habe ich diese Sorgen und Ängste nicht. Das ist eine Nervosität, aber eine gewisse Art von Nervosität ist ja auch produktiv, weil, also wenn ich das auf die Bühne gehe und es ist mir alles egal, dann spürt man das, glaube ich, auch. Dann will vielleicht auch keiner zuhören.
Das heißt, wenn da so Text mit Musik funktioniert, dann im Idealfall arbeitet das so gut zusammen, dass da was ganz Eigenes entsteht, quasi das transportieren lässt vielleicht, oder was jetzt bei so einem reinen Vortrag dann wahrscheinlich irgendwie anders wäre, oder?
Ja, ich glaube aber, es hilft natürlich auch, dass das vorbereitet ist, dass es jetzt nicht frei improvisiert, was ich da mache, sondern ich mal lange überlegt und ist genau, hat so eine klare Struktur, das macht es auch leichter. Aber
du scherst da nicht so gern aus, quasi. Das hast du eh früher auch gesagt, dass die Lieder verändern sich jetzt nicht wirklich live, oder?
In kleinen Dingen immer, und ich mache schon kleine Variationen oder so, aber jetzt so komplett was anderes, das funktioniert jetzt auch mit dem Song. Wir spielen teilweise auch mit Playback, das heißt, da haben wir jetzt keinen Spielraum, mal einen Teil länger zu spielen, sondern es muss auch diese Struktur haben. Hört man so einen Klick im Ohr, das heißt, man muss sich auch genau an den Rhythmus halten. Also, da ist jetzt bei den Songs nicht so viel Raum dafür, vor jetzt so Impro-Phasen oder so, aber das war auch noch nie unbedingt so meins. Aber ja, wenn ich jetzt einen Text sprechen würde, wenn ich ihn so spreche wie, also früher auch Theater gespielt, dann geht's schon, wenn der auch so vorbereitet ist sozusagen, wenn ich dann, aber wenn ich jetzt so mehr frei sprechen muss, dann fällt mir das schwerer.
Du hast früher, ich glaube im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt eine kurze Pause hast vom Live-Spielen, es geht dann aber wieder weiter. Würdest du jetzt gern gleich irgendwie an dem neuen Album arbeiten, an dem dritten, oder bist du jetzt eher gerade noch so in dieser Live-Phase und würdest eigentlich gern herumreisen, oder Bist du jetzt in so einer Wartehaltung auch ein bisschen gerade?
Nein, ich arbeite eh schon am nächsten Album. Gestern im Studio.
Okay.
Übernächste Woche wieder. Also ich bin eh.
Das heißt, du nutzt diese Zeit jetzt auch.
Die Phase jetzt im Sommer ist auch wieder ein bisschen Pause dann. Und einerseits war es jetzt auch schön, so fast jede Woche irgendwie ein Konzert zu haben, weil man da so in einer Routine drinnen ist, dass man nicht mehr so viel üben muss, sondern dass das irgendwie alleine geht und dass man dann auch weiß, also je öfter man spielt, desto weniger nervös ist man dann auch einfach, weil man gemerkt hat, okay, jetzt hat es 5-mal funktioniert, jetzt wird es beim 6. Mal wahrscheinlich auch funktionieren.
Bisschen entspannter.
Genau. Und ja, aber das ist jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so Phasen sind, sondern das überschneidet sich eigentlich immer so ein bisschen, dieses an was Neuem arbeiten und live spielen. Nur wenn ich jetzt wirklich so eine intensive Vorbereitungsphase habe für was, dann habe ich meistens nicht den Kopf, an neuen Dingen weiterzuarbeiten. Aber jetzt so 5 Wochen Pause sind auf jeden Fall lang genug dafür.
Um da weiter zu arbeiten. Ist das so der Idealzustand für dich, in dem du jetzt eigentlich irgendwie gerade bist?
Die Frage stelle ich mir auch oft, ja, wie lange man das so durchziehen kann. Aber ich denke, ja. Also der Idealzustand wäre natürlich, wenn Konzerte besser bezahlt werden. Grundsätzlich, wenn diese Sorge wegfallen würde, das, also da gehört schon noch viel dazu. Aber jetzt, was die Arbeit grundsätzlich betrifft, denke ich doch, dass mich das sehr glücklich macht. So.
Aber abgesehen von der Bezahlung, aber so die Möglichkeit aufzutreten, da gibt es jetzt keine Probleme? Also die gibt es schon, genug Konzerte spielen zu können?
Ja, es ist schon ein Prozess. Also,
oder brauchst du auch immer ein neues Album, neue Songs, um quasi wieder interessant, sage ich jetzt mal, zu sein?
Das braucht man auf jeden Fall. Also ich habe in den 13 Jahren zwischen dem letzten Marie-Lise-Jaksch-Album und dem ersten Maya-Album natürlich viel weniger Konzerte gespielt, weil man da auch nichts Neues hat und weil dann ja auch irgendwie so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit notwendig ist dafür, dass man wieder spielen kann. Also man muss auf jeden Fall immer wieder produzieren, was es natürlich auch schwierig macht, weil man wieder Geld reinstecken muss und so weiter. Und das kommt dann ja alles nicht zurück. Das heißt, das ist schon so eine Spirale, durch die man immer durch muss. So, dass man jetzt irgendwie einfach mal sagt, man spielt 5 Jahre nur live, funktioniert dann meistens nicht, dass es App dann irgendwie ab. Es geht meistens um im Jahr vom Release oder vielleicht dann im Jahr danach oder so, geht noch einiges und dann wird es wieder weniger, weil dann wird das ist alles sehr kurzlebig, die Musikbranche. Das heißt, man muss wieder nachliefern, weil halbes Jahr, nachdem man was released hat, haben es schon wieder alle vergessen. Hat sich auch schon immer mehr in diese Richtung entwickelt im Vergleich zu der Zeit, wo ich begonnen habe, Musik zu machen. Und das, ja, verlangt einem schon einiges ab auch. Aber ja, es ist auch nicht immer so leicht, also an genügend Konzerte zu kommen. Momentan geht es ganz gut. Ich habe auch selber sehr viel Arbeit reingesteckt neben meiner Booking-Agentur. Mal schauen, wie es weitergeht. Im Herbst spielen wir noch eine kleine Tour. Also ich mit der Sue gemeinsam.
Ah.
Da sind wir gerade in der Planungsphase.
Sie ist ja auch auf deinem Album zu hören, oder?
Genau, ja. Das singt mit bei Trust. Kommt jetzt dann vorbei zu einem Fotoshooting.
Jetzt dann? Spannend. Vielleicht so abschließend noch, hast du jetzt mit Maya, nachdem du das ja quasi 2023 neu so gestartet hast, unter diesem Namen auch jetzt das 2. Album veröffentlicht hast, das 3. schon in der Arbeit ist, du unter dem Namen ja auch anscheinend den Soundtrack machst und so, hast du schon so ein bisschen einen künstlerischen Plan für die nächsten Jahre oder lässt du das lieber mal auf dich zukommen?
Dadurch, dass ich jetzt eben schon so, würde ich mal sagen, vorgearbeitet habe, gibt es natürlich, was Releases betrifft, schon einige Ideen. Also jetzt auch das übernächste ist vielleicht schon 2-3 Song-Ideen oder so. Also insofern ja. Wie sich das jetzt insgesamt entwickeln wird, das ist noch die Frage. Also What If ist jetzt wahrscheinlich so das poppigste Album, das ich bis jetzt gemacht habe. das nächste geht wieder mehr in eine Special Interest Richtung, wie mein Produzent sagen würde.
Inwiefern?
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen experimenteller, sehr dunkel.
Aber das Tanzlied ist für das
nächste? Das ist dann wieder das übernächste.
Das ist schon für das vierte?
Das muss ich dann irgendwie, da muss ich dann alles wieder ausgleichen und auflösen, genau.
Okay, das heißt, jetzt wird es musikalisch schwieriger am dritten Album?
Thematisch auf jeden Fall.
Thematisch auch?
Thematisch sehr düster.
Sehr düster.
Okay. Ich habe mich mit den Dingen, die gerade so in der Welt passieren, beschäftigt. Und das ist da.
Das hört man ja auf dem aktuellen Album auch raus, aber das ist halt schon noch mehr die Innenperspektive, habe ich das Gefühl, oder?
Und da habe ich mich schon ein bisschen in die Richtung bewegt, würde ich mal sagen. Und jetzt dann bin ich so ganz tief reingesunken, hatte ich einfach auch die Zeit.
Ist das dann die Idee, dass mit dem einen Album stößt man schon so ein bisschen die Tür auf für das nächste Album? Also man zeigt schon ein bisschen so den Weg, wo es hingehen könnte.
Vielleicht ist es das, ja. Wobei ich zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, jetzt an diesem, ich habe es ja Songzyklus oder Liederzyklus genannt, wusste ich auch noch nicht, was daraus wird, ob das jetzt irgendwie ein ganz anderes Projekt wird oder nicht. Aber man kann es jetzt schon noch irgendwie so im weitesten Sinn im Pop verorten.
Absolut, absolut. Das ist ja auch eher spannend, dass dann so Songs über schwierige Themen auch sehr eingängig und sehr poppig irgendwie auf eine Art sein können. Das ist ja auch faszinierend, finde ich.
Ja, man muss den Leuten schon auch irgendwie die Möglichkeit geben, da so einen Zugang zu finden. Das ist ganz abstoßend, möchte man das Ganze dann ja auch nicht machen. Beziehungsweise ist es ja auch für mich nicht, also ganz, also jetzt auch der Song, wo es um meine Endometriose-Erkrankung geht, Recover heißt der,
ist ja, das ja auch wirklich nicht super, muss ich
nur,
sagen.
Dankeschön. Der ist ja auch nicht nur traurig, da geht es ja auch um die Hoffnung und um die Kraft, die das alles braucht und die man dann auch hat irgendwie und auch so ein bisschen anderen Leuten eine Hoffnung zu geben und zu zeigen, wie viel die Menschen, die damit zu kämpfen haben, da irgendwie eben täglich diese Kraft aufbringen müssen. Das heißt, das ist ja nicht immer nur negativ.
Aber ich schätze mal, das wird man wahrscheinlich beim dritten Album auch raushören oder eine gewisse Hoffnung.
Ich habe es versucht. Am Schluss ist es dann so.
Gib uns ein bisschen einen Hoffnungsschimmer bitte für diese verrückte Welt.
Genau, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann spätestens dann ist alles vorbei. Die Hoffnung ist so die Triebfeder für alles und das ist dann im Endeffekt das
Nachdem das du ja schon über das vierte Album nachdenkst, muss es ja die Hoffnung geben, weil sonst, bräuchtest du dir darüber ja keine Gedanken mehr zusammen machen.
Aber das ist für mich auch total neu, weil es wirkt so, als würde ich alles so lange vorausplanen. Das war nie so. Also ich habe immer ewig gebraucht, um Songs zu schreiben und das ist jetzt eben neu, einfach, glaube ich, durch dieses letzte Jahr, weil ich da so viele Möglichkeiten hatte.
Und das vierte Album mit dem Tanzen ist dann die Katharsis quasi von den ganzen...
Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt gerade so das Bedürfnis da, so ein bisschen mehr Lockerheit wieder zu finden und Spaß zu haben.
Aber macht es dir gerade Spaß mit dem Projekt, kannst du das so sagen? Also macht es Freude?
Es klingt vielleicht für andere so nicht unbedingt so, aber es macht mir durchaus Freude.
Du wirkst auch so. Du, ich würde sagen, vielleicht verabreden wir uns dann wieder bei Album Nummer 3 oder 4 und wir reden weiter, würde ich vorschlagen.
Sehr gerne.
Danke für das Gespräch. Darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen, die ich gerne stelle? Gerne mit kurzen oder auch mit längeren Antworten, wie du magst. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Göteborg vielleicht.
Okay.
Ich habe mal Schwedisch gelernt und komme viel zu wenig dazu, die Sprache zu üben.
Ja.
Deswegen möchte ich da immer wieder mal hin.
Gibt es einen Film oder eine Serie? Du hast früher irgendwie einfach nur Serien schauen oder so angesprochen beim Nichtstun, die dich zuletzt verstört haben. positiv verstört, negativ verstört, wie auch immer?
Vielleicht Die My Love von Lynn Ramsey. Der auf eine seltsame Art. Ich habe ihn bei der Biennale gesehen, das ist auch schon wieder länger her.
Läuft er gerade im Kino? Nein.
Ist schon wieder vorbei?
Schon wieder vorbei.
Ich weiß es gerade nicht. Alle von Lynn Ramseys Filmen haben mich auf irgendeine Art verstört, auf irgendeine seltsame, aber so eine, die einen irgendwie weiter beschäftigt und wo man weiß, okay, das sind irgendwie Themen, die spannend sind und über die man länger nachdenken will.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Naja, vielleicht angesichts der ganzen furchtbaren Dinge, die jetzt gerade wieder so ans Licht kommen, was sexualisierte Gewalt betrifft, Prima Facie von Susi Miller.
Mhm.
Ja.
Zum immer wieder lesen oder liest du es gerade?
Nein, es ist schon ein bisschen her, aber es ist irgendwie, ich habe mir letztens gedacht, vielleicht möchte ich es wieder lesen, weil es irgendwie wieder so ein, es ist ein
spannendes Buch. Wir empfehlen es weiter jetzt. Was ist das schönste Lied der Welt?
Puh, das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen.
Gibt es ein aktuelles schönstes Lied der Welt?
Das Problem bei den aktuellen ist immer, dass man noch nicht weiß, ob man sie in ein paar Jahren immer noch mögen wird, weil was für mich die ganz großen Lieder ausmacht, ist, dass man sie über ganz, ganz viele Jahre immer wieder hören kann und das immer wieder mag und immer wieder was Neues dran findet oder dass sie einen jedes Mal, wenn man sie hört, berühren und das ist das Besondere. Ich glaube, so ein Lied, das ich immer wieder faszinierend finde, weil es eigentlich nur aus ein paar hintereinander gereihten Strophen besteht und trotzdem weine ich jedes Mal fast, wenn ich es höre, ist Nick Drake's Place to Be. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm.
Genau, das ist so einer von den Songs, die ich schon höre, seit ich irgendwie 20 bin, glaube ich. Und nicht so oft, aber egal, wann ich es höre, finde ich immer wieder schön.
Das ist eine total schöne Antwort auf meine Frage. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben? Hast du da eine Idee?
Gerade so in einer Zeit, wo irgendwie alles Digitale so flüchtig ist, ist es ganz schön, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, dank meines Labels Noise Appeal Records auch Vinyl, also wenn es die Musik auch auf Vinyl gibt oder auch auf CDs, vor allem Vinyl ist sehr langlebig und so, manchmal hätte ich schon so Träume, dass zum Beispiel irgendwie mal ein Mensch Dachboden seiner Großeltern meine Platte findet und das dann irgendwie sich anhört und so wie ich damals irgendwie die Platten meines Vaters entdeckt habe und dadurch irgendwie Musik kennengelernt habe, dann vielleicht so ein kleines bisschen was damit anfangen kann und das so wie dadurch ein bisschen weiterlebt. Das ist, glaube ich, so. Wär schön.
Jetzt muss ich doch noch kurz nachfragen, was waren das für eine Platten, die du da entdeckt hast?
was war das damals? Jethro Tull?
Okay.
Black Sabbath, glaube ich. Was war es noch?
Kein Wunder, dass...
Ja, jetzt nicht so diese... Alle anderen haben irgendwie Beatles oder Rolling Stones gehört, so ein bisschen...
Aber bisschen kein Wunder, dass du dann zur E-Gitarre gegriffen hast.
Ja. Der Zeppelin war natürlich auch dabei.
Okay.
So in die Richtung.
So, Gitarrenmusik.
Ja.
Und irgendwelche letzten Worte für heute?
Vielen Dank für das schöne Gespräch, würde ich sagen. Ich freue mich schon auf das nächste dann, über die dunklen Themen.
Ich sage auch danke.
Danke.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.